Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Birgit Weyer, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ausgezeichnete Comiczeichnerin, sind aber auch Illustratorin und haben einen ganz spannenden Lebensweg. Sie sind in Ostafrika aufgewachsen. Und können Sie sich noch erinnern, als Sie das erste Mal selbst einen Comic in der Hand hatten? Was war das?
Höchstwahrscheinlich Asterix und Obelix, weil das haben meine Eltern gelesen und das waren die einzigen Comics, die ich tatsächlich in Uganda, wo ich zu Beginn war, kannte. Und die habe ich aber auch immer und immer wieder gelesen und sehr geliebt.
Was hat Sie daran so fasziniert? Haben Sie damals schon eine besondere Faszination für dieses Thema ausmachen können?
Ich glaube vor allem, weil ich es noch nicht lesen konnte, aber die Bilder, quasi dadurch, dass es ja eine Bildfolge ist, konnte ich die Geschichte verstehen, ohne den Text zu haben. Und es hat dann gereicht, wenn ab und zu mal das Comic vorgelesen worden ist, dann konnte ich mir ungefähr das merken. Und das fand ich toll. Aber ich glaube, für mich waren vor allem mehr immer sowieso schon die Bilder von Interesse. Weil in Uganda gab es zu der Zeit in den 70er Jahren viele Analphabeten. Das heißt, die ganzen Geschäfte hatten auch immer draußen drauf gezeichnet, was sie so hatten. Und das konnte ich als Kind halt sehen und verstehen. Und deswegen fand ich es auch ganz überflüssig, lesen zu lernen. Weil mit Zeichnungen kann man doch schon alles ausdrücken.
Sie haben das Lesen dann dennoch gelernt. Und in Uganda, wenn Sie sagen, ja, Sie haben da Asterix und Obelix gelesen, aber es gab dort vermutlich auch ganz eigene Comics. Inwiefern unterscheiden die sich von Deutschland?
Eigentlich nicht. Es gab nur ganz wenige Cartoons von ugandischen und später kenianischen Zeichnern in Zeitungen, also die klassischen Zeitungsstrips. Und zwar deswegen, weil Bücher sehr teuer sind. Also Bücher sind einfach zu teuer herzustellen, um sie für die breite Masse zugänglich zu machen. Das ist inzwischen auch ein bisschen anders. Aber damals waren Bücher Luxusgüter und keiner hätte Comics gekauft. Das ist einfach zu teuer als Buch. Und zu ist eigentlich dann eben Spaßfaktor. Das heißt, eine eigene Comickultur gab es zu der Zeit, als ich Kind war, nicht in Ostafrika.
In unserer Kultur ist es ja meistens so, dass Comics einen so zu einem gewissen Lebensabschnitt begleiten. So wie Sie sagen, ja, man lernt gerade lesen und da guckt man dann in die Comics rein. Und als Erwachsener sind die Comics dann häufig abgemeldet. Es gibt aber auch Erwachsene, die sich spezialisiert haben auf die Comics und die nach wie vor großer Comic-Fan sind. Und es scheint so, als würden das immer mehr. Was hat Sie gereizt, sich über die Kindheit mit dem Comic auseinanderzusetzen?
Also erstens hat sich der Comic auch verändert. Also es ist ja seit den 70ern auch mit Art Spiegelman, der dann Maus eben rausgebracht hat in den USA, was ja dann ein Thema ist. Der hat die Biografie seines Vaters gezeichnet, eben als Holocaust-Überlebender und seinen Weg durch die Konzentrationslager und in die Emigration. Das ist ja kein Kinderthema. Damit ist überhaupt dieses Genre erwachsenenfähig oder salonfähig, feuilletonfähig geworden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir, glaube ich, auch in Deutschland ein bisschen spezieller sind mit dieser Unterscheidung, dass Comics nur für Kinder sind. Also im amerikanischen und französisch-franco-belgischen Raum haben Comics auch für Erwachsene einen viel höheren Stellenwert. Und bei uns hängt das zusammen mit der Zäsur im Nationalsozialismus, dass Comics verpönt waren und dass ja auch in Deutschland in den 50er Jahren die Kinder noch angehalten worden sind, selbst Kinder, die Comics einzutauschen, weil es Schundliteratur ist und alle guten Zeichner und Karikaturisten eben entweder ins Exil gegangen sind, weil sie politisch waren oder eben für den Stürmer gezeichnet haben und dann mit nach dem Krieg auch nicht mehr salonfähig waren. Insofern gab es auch eine große Lücke in Deutschland von Karikatur und Zeichnung und Comic.
Sie haben mal gesagt, dass der Comic Persepolis Sie geprägt hat. Vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben, um was es darin geht.
Das beschreibt eben die Kindheit und dann später auch Jugend im Iran und in Österreich der Autorin Marjan Satrapi. Und was mich daran fasziniert hat, ist, dass die Zeichnungen relativ simpel sind, aber auch was Orientalisches haben, also sehr viel ornamentale Zeichnungen dabei sind. Es ist sehr lustig, aber auch sehr tragisch. Und das ist für mich das, was Comic im besten Fall ist, dass es alles kann. Es kann lustig sein, es kann unterhaltsam sein, aber auch traurig und schwer und ernsthaft. Und das hat sie, finde ich, in diesem Comic ganz toll geschafft. Und das war für mich so der Punkt, dass ich dachte, das würde ich auch gern mal probieren. Und das war tatsächlich für mich so der Anfang.
Persepolis hat es ja auch als Film geschafft. Die Hauptfigur wurde von Yasmin Tabatabai gesprochen. Kennt vielleicht auch der eine oder andere von den Zuhörern diesen Film. Und darin wird eben auch eine ganz persönliche Geschichte verarbeitet. War das für Sie dann erstmal ungewöhnlich für einen Comic als Darstellungsform?
Ja, ich glaube in dem Fall ja, weil das ist eins der ersten war, die ich gelesen habe, die eben autobiografisch waren von der Thematik her. Aber es gibt inzwischen sehr, sehr viele autobiografische Comics. Und auf jeden Fall, finde ich, ist es ein sehr, sehr guter Weg, sich mit dem Thema zu befassen. Ja.
Und dann gibt es inzwischen unterschiedliche Kategorien. Also Persepolis wird auch als Graphic Novel bezeichnet. Was macht den Unterschied zum Comic aus?
Comic ist der Überbegriff. Graphic Novel ist eigentlich auch ein Comic, aber einfach eben eine Erzählung in Langform. Also Novel ist ja Englisch Roman. Das heißt, jedes Comic, was einfach eine komplexere Erzählung ist, ist automatisch eine Graphic Novel. Also ein grafischer Roman sozusagen.
Und wie persönlich ist Ihre persönlichste Graphic Novel?
Im Himmel ist Jahrmarkt. Und ich weiß beides, weil ich weiß, es ist im Prinzip eben die Erzählung meiner Kindheit in Ostafrika. Und ich weiß, war fast noch mal persönlich oder für mich überraschender, weil ich die Lebensgeschichte meiner Großeltern recherchiert und nacherzählt habe und festgestellt habe, dass es sehr große Lücken gab, die ich auch gar nicht mehr füllen konnte. Und habe mich dann entschieden, sie zu erfinden, diese Lücken. Also einfach das, was ich nicht weiß, dem hinzuzufügen. Und das Buch habe ich tatsächlich für meine Töchter geschrieben und gezeichnet, weil ich dachte, das, was ich versäumt habe zu fragen, habe ich Ihnen jetzt sozusagen als eine mögliche Version hinterlassen.
Dann steckt aber auch eine große Suche nach Antworten darin. Auf welche Antworten sind Sie denn gestoßen bei der Recherche nach Ihren Großeltern, mit denen Sie vorher gar nicht gerechnet hätten?
Ich bin meinem Großonkel, dem Bruder meines Opas, also meines Großvaters, sehr viel näher gekommen, den ich als Kind überhaupt nicht mochte, weil ich den wahnsinnig hart und wahnsinnig freudlos und streng und eben einfach für ein Kind überhaupt nicht attraktiv fand. Und bei der Recherche ist mir aber klar geworden, dass der eigentlich eine sehr tragische Figur ist, weil er homosexuell war und in einen Soldatenhaushalt schon hineingeboren worden ist. Mein Uropa, sein Vater, war Oberstabsarzt. Mein Opa ist auch Berufssoldat geworden. Da gab es, glaube ich, überhaupt keine Diskussion. Die sind noch, also beide Brüder sind noch im 19. Jahrhundert geboren, beziehungsweise mein Großonkel 1900. Die haben beide den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht und eben dieses sehr weiche Kind. Ich habe dann Tagebuchaufzeichnungen meiner Uroma eben über meinen Großonkel gefunden und ganz viele Fotos. Der war ein ganz weiches und zartes Kind und der ist einfach so gebrochen worden und in ein dermaßen aggressives, schlimmes Umfeld gepresst worden, was ihm nicht entsprochen hat, dass er tatsächlich, glaube ich, nur gebrochen und hart sein konnte als alter Mann.
Und Sie haben es für Ihre Kinder geschrieben und gezeichnet. Wie haben die denn reagiert, als Sie das bekommen haben?
Naja, ich habe es mir ein bisschen pompöser vorgestellt, dass sie mir unglaublich dankbar sind und sich freuen. Aber die haben meine Zeichnerei auch immer als Konkurrenz empfunden. Also dieses, dass ich immer am Schreibtisch sitze und zeichne oder ins Atelier gehe und zeichne, das war, als sie klein waren, für sie natürlich eigentlich immer das, was mich weggenommen hat. Und insofern waren sie, als sie kleiner waren, fanden sie das jetzt nicht so sensationell. Sie haben halt nur geguckt, ob sie auch ordentlich gezeichnet sind und wer natürlich mehr vorkommt, die eine oder die andere. Das ist immer ganz wichtig gewesen. Inzwischen mögen sie das Buch, aber es ist jetzt nicht so, ich hatte mir vorgestellt, dass sie noch ergriffener sind.
Ja, weil so viel Arbeit natürlich auch drin steckt. Und gab es andere Reaktionen aus der Familie?
Ja, ich hatte schlaflose Nächte tatsächlich, bevor es dann publiziert wurde, weil ich dachte, entweder trifft mich der Blitz von oben, weil sie dann irgendwie finden, dass ich alles falsch erzählt habe. Und die, die noch am Leben waren, die haben tatsächlich ganz schnell meine Erfindungen eingemeindet in den Familienanekdotenkanon. Inzwischen kann, glaube ich, niemand mehr so richtig außer mir noch auseinanderhalten, was wirklich passiert ist und was in dem Buch steht. Also was aber mich gefreut hat, weil es offensichtlich dann ja überzeugend war.
Haben Sie ein Beispiel für eine fiktionale Episode, die Sie erfunden haben?
Ja, und zwar ist das sehr lustig, weil ich deswegen sogar auf einen Historikerkongress nach Helsinki eingeladen worden bin. Und zwar habe ich vor allen Dingen das Leben meiner Oma väterlicherseits zum großen Teil erfunden, weil mein Vater in den 70er Jahren sehr extrem links war und das Bürgerliche als belastend empfunden hat, war der einzige Sohn. Und hat dann, als seine Mutter, meine Oma, gestorben ist, alles verbrannt, verschenkt, weggeschmissen. Also es gibt wirklich für mich nichts mehr an Dokumenten, an Fotos. Es gibt wirklich gar kein Material, nichts, was mich mehr an diese Familie erinnert. Mein Vater ist inzwischen auch gestorben. Und das war hart, da aus diesen paar kleinen Fakten mir was zu überlegen. Ich wusste, dass sie Hutmacherin ist, also einen sehr gut gehenden Salon in München in der Prinzregentenstraße hatte. Ich wusste, dass sie eben alleinerziehend war, die erste Frau, die in München Führerschein gemacht hat. Aber das sind ja nur so Fakten. Und da habe ich dann eben erfunden, dass sie im Ersten Weltkrieg schon immer an so einem Hutladen stand und Hüte toll fand und ihre Leben dann, als sie anstehen musste mit ihrer kleinen Schwester, um mit ihren Fleischmarken die Fleischration zu bekommen, dass sie eine Frau vor ihr steht mit einem tollen Hut und sie dann ins Gespräch kommen und dann die Frau merkt, dass das Mädchen diesen Hut so toll findet und die Fleischmarken dieser Familie dann eintauscht gegen ihren Hut, was natürlich meine Oma im Comic toll findet, aber der Rest der Familie schrecklich, weil sie eine Woche kein Fleisch essen können. Und das haben, als der Jahrestag des Ersten Weltkriegs war, gab es eben so überall Recherchen über Oral History, wie hat man halt so mündliche Überlieferungen zusammenbekommen. Und da sind sie auf mich gestoßen und ich bin eingeladen worden und habe mich sehr gefreut, wusste nicht, worum es ging, bin nach Helsinki und dann haben lauter interessierte Historiker und Historikerinnen mich angeguckt und meinten, ja, und wie ich denn genau meine Oma interviewt hätte und wie ich denn an diese Fakten gekommen bin. Und das war mir natürlich unglaublich peinlich, weil ich sagen musste, ey, das ist alles erfunden.
Aber Sie haben gesagt, Sie haben diese erfundenen Geschichten eingebaut, weil Sie die Antworten nicht finden konnten. Haben Sie jetzt in Ihrer Familie gemerkt, dass vielleicht Ihre Kinder anfangen, Fragen zu stellen, die Fragen, die Sie Ihrer Familie nicht mehr stellen konnten?
Ja, wobei das, glaube ich, bei mir diese Suche nach allem Möglichen damit zusammenhängt, dass ich keine Wurzeln hier habe und dass ich auch eben meine Familie wenig gesehen habe, dadurch, dass ich eben woanders aufgewachsen bin, angefangen auch bei meinem Vater, weil sich meine Eltern getrennt haben, als ich ganz klein war. Insofern ist diese ganze Suche von mir tatsächlich, hat was mit Identität und Heimat und wo gehöre ich hin und wo komme ich her und wer bin ich zu tun. Und diese Fragen stellen meine Kinder nicht, weil sie sind in Hamburg aufgewachsen, geboren. Die haben einen anderen Kontext.
Birgit Weihe ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie sind in München geboren, sind da mit ihrer Mutter, als sie 4 Jahre alt waren, nach Uganda gegangen. Was hat sie dort hingeführt?
Also ich hatte gar kein Mitspracherecht natürlich. Meine Mutter war sehr jung und sehr abenteuerlustig und hat die Schule abgebrochen und keine richtigen Perspektive gehabt. Und ihr Bruder hat in Uganda bei Lufthansa gearbeitet und hat dann gesagt, komm doch mal her mit deiner Tochter und überleg dir, was du mit deinem Leben machst. Und das hat meine Mutter getan und dann beschlossen, dass sie da bleibt, weil ihr das gefallen hat. Und dann hat sie auch meinen Stiefvater kennengelernt, einen Deutschen, der da gearbeitet hat. Und hat sich einen Job gesucht und dann sind wir da geblieben. Und als Kind nimmt man so Sachen ja so hin. Also ich fand das auch toll in Uganda, hab meine Cousinen da gehabt und ich mochte das alles da. Also ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, dass ich das in Frage gestellt habe. Ich habe sehr eben meine Oma väterlicherseits vermisst. Bei der habe ich vorher viel Zeit verbracht und der ich dann eben diese Hut-Anekdote erfunden habe.
Wir wissen ja nichts über Afrika, ein Kontinent mit 54 Ländern. Wenn man jetzt an Klischees denkt, welches Klischee haben Sie erlebt, dass es so überhaupt nicht stimmt?
Das ist sehr schwierig, weil was wäre denn jetzt so zum Beispiel so ein Klischee?
In Afrika sind alle arm beispielsweise, ist auch ein Klischee.
Ja, das stimmt. Denkt. Also das ist zum Beispiel was natürlich Quatsch ist. Es gibt inzwischen eine sehr stabile Mittelschicht und die genau die gleichen Bedürfnisse und Konsumwünsche und so weiter hat, wie wir alle auch. Inzwischen ist es aber auch sehr viel vernetzter. Also es ist insgesamt, glaube ich, jetzt ganz anders als in den 70er Jahren, weil alles globalisiert ist. Also dass zum Beispiel meine Tochter hat in der Mittelstufe mit tansanischen Straßenkindern, hatten die so ein Projekt, dass die es geskypt haben und die konnten, wo ich erst dachte, wer denkt sich denn so einen Quatsch aus? Aber es hat funktioniert, weil selbst das geht, weil die natürlich alle die gleichen Fußballmannschaften toll finden. Die haben dann gesagt, magst du lieber Chelsea oder sonst was? Und die haben die gleichen YouTube-Videos, kannten die oder die Hits. Ja, jeder hat auch ein Handy irgendwie. Also insofern ist es, glaube ich, jetzt noch mal ganz anders als zu der Zeit, als ich ein Kind war in Uganda. Und in Uganda war zu der Zeit Idi Amin eine Diktatur und es war tatsächlich, glaube ich, keine schöne Zeit.
Ja, gerade in Sachen Digitalisierung, was Sie ansprechen, hat man ja manchmal den Eindruck, da ist Afrika inzwischen einige Staaten schon weiter, als wir es sind. Aber zu Ihrer Zeit damals, hatten Sie dann automatisch eine Rolle einer Außenseiterin? Wie war das?
Nee, ich glaube Kinder, also meine Erfahrung ist, dass Kinder nicht diese Hautfarbenunterscheidung machen, die wir machen. Also zumindest erinnere ich mich nicht, dass ich plötzlich dachte, diese haben eine andere Hautfarbe als ich. Ich habe als einziges als schwierig empfunden, dass ich die Sprache nicht konnte. Aber das lernen Kinder ja schnell. Also ich war zeitweise das einzige weiße Kind in einem Kindergarten mit afrikanischen, mit schwarzen Kindern. Aber ich erinnere mich nie daran, dass das komisch war, sondern ich fand komisch, dass es andere Regeln gab. Also es war sehr britisch tatsächlich noch. Man musste anstehen, wenn man auf Toilette wollte. Man durfte nur in den Pausen auf Toilette. Das kannte ich halt aus dem deutschen Kindergarten nicht. Und man wurde, wenn man, wie ich dann jedes Mal in die Hosen gemacht hat, weil ich es halt nicht kapiert habe, ist man dann öffentlich auch gehauen worden oder musste in der Ecke stehen und so. Das kannte ich nicht, das fand ich komisch. Das ist aber natürlich absurderweise das britische System gewesen dann wiederum, was dann die einfach weitergeführt haben. Insofern ist es immer sehr schwierig, das so auf den Punkt zu bringen. Das fand ich alles blöd, aber mit den Kindern habe ich trotzdem ganz normal und toll gespielt.
Sie haben eben gesagt, mit 4 Jahren sind Sie nach Uganda gekommen, sind dort groß geworden. Hätten Sie sich auch ein Leben dort vorstellen können?
Wir sind ja dann noch weiter umgezogen, weil eben Idi Amin dann immer schlimmer dieses Land regiert hat. Und wir waren auf den Seychellen in Sambia. Und dann habe ich die letzten 6 oder 7 Jahre in Kenia verbracht, bis zum Abitur. Und für mich, da ich ja meinen Vater auch noch in Deutschland hatte, den ich ab und zu besucht habe, war das immer eigentlich ein Sehnsuchtsort. Ich wollte gerne nach Deutschland zurück, tatsächlich, weil mich Kino und Theater und Museen und so auch schon relativ früh interessiert haben, was es in der Form zu der Zeit wesentlich weniger und schlechter zugänglich gab in Kenia. Und deswegen war für mich eigentlich klar, dass ich zurück wollte nach Deutschland, nach dem Abi und auch sofort gegangen bin. Und ich habe immer an deutschen Schulen, ich war an deutschen Schulen, deswegen war das für mich auch kein Problem, hier eine Hochschulzugangsberechtigung zu kriegen oder zu haben. Und mein Bruder zum Beispiel, der ist nie nach Deutschland. Der ist in Kenia geboren und der hat noch nie hier gelebt. Also für den ist es ganz fremd. Aber ich hatte durch meinen Vater und meine erste Zeit da noch und am Anfang eben auch noch meine Großeltern eine Bindung dahin und fand das eben immer auch ein Teil meiner Identität. Aber gleichzeitig ist es immer auch eine Suche geblieben, wo, weil irgendwas fehlt mir trotzdem auch.
Ja, Sie haben die Suche eben schon mal angesprochen und auch diese Suche nach Heimat. Was ist denn für Sie eine Heimat geworden?
Tatsächlich, so pathetisch das klingt, die deutsche Sprache, weil ich habe sehr lange immer noch überlegt, ob ich nicht doch wieder umziehen möchte. Und mein Mann hat sehr viel mit Lateinamerika zu tun und meine beiden Töchter haben auch jeweils ein Auslandsjahr in Lateinamerika gemacht zu Schulzeiten. Die sprechen alle fließend Spanisch, wir waren da häufig. Das hätte ich mir immer gut vorstellen können, aber ich habe festgestellt, für mich ist Sprache mein Werkzeug. Also ich rede und spreche in dieser Sprache, die ist mir ganz vertraut. Ich kann die Konnotationen, ich kann Witze damit machen. Das habe ich mir nicht mehr zugetraut, mir nochmal anzueignen in so einer Gänze. Und das war für mich tatsächlich der Punkt, dass ich dachte, okay, dann ist das vielleicht mein Zuhause und deswegen bleibe ich hier.
Und Sie können sich offenbar auch sehr gut in die Menschen hineinversetzen, denen es ähnlich geht, die auf der Suche nach einer Heimat sind. Und Sie haben dann Porträts gemacht über Majermanes. 15.000 Mosambikaner werden so bezeichnet. Aus welchem Grund?
Das waren Vertragsarbeiter, die von Mosambik in die DDR geschickt worden sind, weil die DDR in den 80er Jahren extreme Arbeitskräftemangel hatte und aus sozialistischen Bruderstaaten eben Arbeiter und Arbeiterinnen angeworben hat. Und Mosambik, da hat mein Bruder 10 Jahre gelebt und da bin ich tatsächlich eben auf einen dieser Majermanes gestoßen. Ich dachte sehr lange, das heißt sowas wie dieser Begriff kommt von Made in Germany oder sie sind sauer auf die Deutschen oder irgend sowas, Made, also von Made in Germany oder to be mad. Und ich habe aber sehr spät festgestellt, dass es eigentlich Changana ist. Das ist die Sprache, die man um Maputo, der Hauptstadt, herum spricht, wo die meisten herkamen. Und das heißt einfach die, die in Deutschland waren, war Germanes.
Ah.
Und das ist eine sehr tragische Geschichte, weil die tatsächlich zum Teil bis zu 10 Jahren, also bis zur Wende, dann gearbeitet haben in der DDR. Und es ist von Anfang an ist ihnen nicht der volle Lohn ausgezahlt worden, weil die DDR kein Interesse hatte, diese Arbeiter und Arbeiterinnen, aber es waren mehr Männer, zu integrieren in der DDR. Die sollten arbeiten und wieder nach Hause gehen. Es war aber auch von mosambikanischer Seite so gewünscht, weil sie sollten quasi mit ihrem Wissen dann den Sozialismus zu Hause aufbauen. Und diese ganzen Gelder, die ihnen abgezogen sind, zum Teil 40, 50, 60%, das hat variiert, sollte ihnen ausgezahlt werden, wenn sie nach Hause kommen und damit sollten sie sich dann ihr eigenes Leben aufbauen. Nach der Wende sind sie nach Hause, viele, also auch weil sie gar keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekommen haben und dieses Geld war nicht auffindbar und bis heute streiten und kämpfen diese Heimkehrer um ihr Geld, aber es ist nicht auffindbar.
Und Ihr Comic darüber wurde mehrfach ausgezeichnet und es hieß dann, Ihnen ist es damit gelungen, ein Stück deutsch-afrikanische Geschichte aufzuarbeiten. Sehen Sie das ähnlich?
Zumindest ist es so, dass es nicht ganz in Vergessenheit geraten ist. Und ich habe eben ja sehr viele Interviews geführt, sowohl in Mosambik wie auch mit einigen, die hier geblieben sind. Es gibt übrigens auch in Stuttgart eine relativ große Community von Marjamanes. Das war für alle wichtig. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, meinten, das ist einfach gut, dass es dieses Buch gibt, weil ich auch lange dachte, bin ich die Richtige? Ich bin weder in der DDR sozialisiert, noch bin ich schwarz, noch bin ich Mosambikanerin. Also es gibt eigentlich, warum soll ich diese Geschichte erzählen? Gleichzeitig gab es eben Verbindungspunkte, eben diese Suche, dieses, wo gehöre ich hin? Man entfremdet sich, wenn man eine Zeit lang eben nicht mehr in dem Ort ist, von dem man herkommt und so weiter. Und alle haben mir aber eben gesagt, mach es, weil ich immer gesagt habe, meint ihr, ich kann das machen? Und dann ja, mach es, weil es Hauptsache ist, überhaupt jemand erzählt diese Geschichte, weil sie eben ansonsten eigentlich fast niemand kennt, zumindest nicht im Westen der Republik.
Und dennoch eine Wiedergutmachung kann das natürlich nicht sein. Also was wurde Ihnen da berichtet? Weil ja zu Ihrem Recht sind Sie bis heute nicht gekommen.
Nein, und ich glaube, das wird auch leider nicht mehr der Fall sein, einfach weil es eine sehr vertrackte Geschichte ist, weil es nämlich noch viel komplizierter ist, dass die Gelder verrechnet worden sind. Der DDR-Staat hat damit die Schulden quasi abgerechnet, die Mosambik hatte. Mosambik hat Waffen, Maschinen und so weiter von der DDR gekauft und Devisenschulden gehabt. Und die DDR hat dieses Geld nicht transferiert, sondern einfach dem Staat die Schulden erlassen. Aber dann gesagt, wenn die nach Hause kommen, zahl das Geld aus. Aber das kann natürlich ein bankrotter Staat gar nicht. Insofern wird es dieses Geld wahrscheinlich auch, wenn es nicht wirklich plötzlich den Willen gibt von irgendeiner Seite, schwerlich geben.
Und es ist rauszuhören, das Thema ist so komplex. Und jetzt steht Ihnen ein Blatt Papier zur Verfügung und die Form des Comics. Wie kriegt man so komplexe Inhalte auf so wenig gebannt?
Na, immer ganz stark wieder aufs Individuum runterzugehen. Also ich hatte dann das Gefühl, dass es eigentlich so drei Haupttypen gibt von diesen Arbeitern und Arbeiterinnen, nämlich die, die eben hier geblieben sind und die dann irgendwie ihren Weg gemacht haben. Die, die das alles hingenommen haben und sich gedacht haben, naja, ich mache egal was, das Beste draus. Und die dann auch irgendwie hingenommen haben, gut, das Geld ist weg, naja, muss ich weiterleben. Und die, die eben nach wie vor protestieren. Und aus diesen drei Hauptrichtungen habe ich eben drei Protagonisten mir dann ausgedacht, die stellvertretend dafür stehen. Und wo es mir eben auch darum ging, dass es wichtig ist, dass ich als Leserin Empathie mit denen empfinden kann. Und dann habe ich eben eine Liebesgeschichte noch eingebaut und eben das Übliche, was man so braucht, Drama, Verrat.
Und es hat gut funktioniert, wurde ja, wie gesagt, mehrfach ausgezeichnet. Und Sie haben tatsächlich auch Theodor Fontane als unheimlichen Comic veröffentlicht. Wussten Sie von vornherein, dass das funktioniert?
Überhaupt nicht. Das war eine Auftragsarbeit, also von Isabel Kreitz, die diese Reihe kuratiert, auch eine Comiczeichnerin aus Hamburg. Die hatte mich gebeten, eben einen Comic zu machen in dieser Reihe, eben die unheimlichen Gruselgeschichten. Und sie hatte eben, ihr hat Im Himmel ist Jahrmarkt eben dieses, worum es vorhin schon ging, über meine Großeltern so gut gefallen, eben auch dieser Teil, wo es um meinen Großonkel geht, um dieses Preußische. Und sie meinte, sie hätte in der Reihe gerne noch was aus dieser Zeit, also um das möglichst vielfältig zu haben. Und ob ich nicht mal gucken könnte, ich sei ja Germanistin, was es da so gab, ob es da nicht eine Gruselgeschichte gibt. Und sie hatte Fontane auch vorgeschlagen und ich fand es erst wahnsinnig schwer, was zu finden, was mir gefällt, was auch von der Kürze, weil es eine Vorgabe ist, nur 80 Seiten maximal. Ich habe erst nichts gefunden und habe dann meinen Schwiegervater, der pensionierter Deutschlehrer ist, drauf angesetzt und der hat dann eben tatsächlich unterm Birnbaum gefunden. Ich war mir nicht sicher, dass es klappt, weil es sehr viel länger ist. Und ich dachte auch, Fontane wirft bald gleich mit Birnen von oben auf mich runter, weil ich ihn so niedergekürzt habe.
Aber es liest sich einfach sehr spannend und auch die Bilder sind richtig abgefahren. Also alleine das Buchcover fand ich schon sehr beeindruckend. Ein Baum und dann innerhalb dieses Baums auch noch ein Totenschädel, der da sehr filigran und düster herausschaut. Welche Seite in Ihnen konnte sich denn bei dieser Arbeit ganz besonders austoben?
Meine Verehrung für Fontane vor allem, also weil ich wirklich Fontane sehr, sehr gerne gelesen habe, also sowohl vor, also Effi Briest natürlich schon vor dem Germanistikstudium, aber ich mag seine Romane und Frauenfiguren ganz gerne. Und das war irgendwie schön für mich, ich konnte mich austoben, weil ich jede Freiheit hatte, ihn wirklich komplett auch umzumodeln. Und ich habe mich entschieden, weil ich in dem Fall fand, dass die Frauen schlecht wegkommen, dachte ich, Theodor, das können wir besser. Und ich habe jetzt die ganzen Frauenfiguren das erzählen lassen und in den Vordergrund gestellt. Und die Männer kommen so ein bisschen blöder weg. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und auch, was mir sehr Spaß gemacht hat, ist zu gucken, was hat denn so Biedermeier an Mustern. Und die hatten ja so diesen Rückzug in dieses ganze hübsche, kleine, enge, war ja auch in dieser Zeit Thema. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese ganzen Totenkopfmusterchen und Blümchen. Und ich habe sehr lange an dem einen Pelzmantel gesessen, Strich für Strich. Das hat Spaß gemacht.
Ja, sehr filigran. Theodor Fontane kam vor 200 Jahren zur Welt. Und es wird ja auch diskutiert, inwiefern er judenfeindlich war. Haben Sie sich mit der Frage bei der Arbeit dann auch befasst?
Nee, weil es in dem Fall jetzt in dem Buch kein Thema war. Aber mir ist schon auch aufgefallen, hätte ich ein anderes Buch von ihm illustrieren müssen, hätte ich tatsächlich mich noch mit Seiten mit ihm befassen müssen, die mir nicht so angenehm gewesen wären. Also es gab jetzt auch in dem Buch, dass ich dachte, die habe ich dann einfach rausgekürzt.
Es klingt erstmal bizarr, aber Sie haben tatsächlich die Lebensgeschichten Ihrer Mitmenschen in einen Comic gepackt. Also tatsächlich auch den Nachbarn von nebendran?
Ja, nur dass der Nachbar von nebendran in dem Fall ein afghanischer Geflüchteter war, der mir auf der Treppe begegnet ist und dann ist er gleich festgenagelt worden. Das war ein großes Geschenk. Ich habe 2 Jahre für den Berliner Tagesspiegel die Comicseite machen dürfen, einmal im Monat. Also wir haben uns das geteilt, die ist wöchentlich, aber 4 Zeichner und Zeichnerinnen pro Monat eben eine Lebenslinie, 16 Bilder. Und da es mein eigenes Thema ist, dachte ich, ich guck doch mal, wie andere Leute damit umgehen, die entweder freiwillig oder gezwungenermaßen Wohnort, Heimat wechseln müssen. Das war sehr spannend für mich und aber auch eine Herausforderung, weil oft sind Leben so komplex und die auf diese 16 Bildchen runterzukürzen, das war schwierig. Und diesen Mo, den ich im Treppenhaus getroffen habe, das war einer der ersten. Das war wirklich ganz bizarr, weil er wollte unbedingt Deutsch reden, weil er ganz stolz war, schon so gut Deutsch gelernt zu haben, was auch wirklich unglaublich beeindruckend war. Aber er hatte nicht alle Begriffe parat. So hat er zum Beispiel erzählt, er sei in einem Käfig geboren. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, es war seine Mutter im Gefängnis oder wie auch immer. Dann hat sich herausgestellt, dass er meinte, er ist Cave, weil er auch sehr gut Englisch kann.
Der also hat in die der Höhle.
Genau. Ist in der Höhle geboren, weil die Russen gerade in der Zeit bombardiert haben und eben seine hochschwangere Mutter dann geflüchtet ist aus dem Ort und dann durch den Schreck und Schock eben das Kind in der Höhle bekommen hat.
Sie arbeiten gerade an einem Projekt mit Gefängnisinsassen. Was ist dabei die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist dabei, dass ich anerkennen muss, dass es einfach anders ist, wenn man gefangen ist. Man ist in einem anderen Rhythmus und auch in einem anderen Mindset quasi, als wenn ich draußen bin und Möglichkeiten habe, die also selbstbestimmt bin. Und das ist natürlich auch einen Menschen verändert, wenn er weiß, die Perspektive ist noch sehr lange hinter Gittern. Dass es eben Kreativität auf eine Art auch einschränkt, in so einem ganz strengen, festen System zu sein. Oder zumindest nicht, es sprudelt nicht gleich so raus, was ich so naiverweise gedacht habe, da kommt jetzt jemand und leitet das an und dann sind alle ganz begeistert und erzählen all das, was sie nicht erleben können, erzählen sie dann oder machen Comic draus. So einfach ist das nicht, weil es sind natürlich auch Frauen, die traumatisiert sind und die eben ganze Last mit sich rumtragen. Das macht es dann nicht so einfach.
Was, wenn Sie sich so lange mit Comic und mit dem, was Comic vielleicht erreichen kann, beschäftigen, was ist da Ihr Fazit? Was kann Comic erreichen?
Comic hat als Ausdrucksmöglichkeit dadurch, dass es beides hat, Text und Bild und eigentlich im Idealfall, das sich nicht doppelt, sondern ergänzt, dass es so ineinander greift. Dinge werden durch das Bild ausgedrückt, andere durch den Text. Lassen sich manche Sachen, die oft in Worte sehr schwer auszudrücken sind, durch ein Bild sehr viel klarer und einfacher darstellen. Und deswegen, glaube ich, sind Comics gerade auch für komplexere Themen, also wenn man eben mal weggeht aus dem Knollen-, Nasen- und Hahaha-Bereich, eigentlich wirklich sehr gut geeignet für Geschichten, die durchaus auch eine Schwere haben oder eine Brisanz. Also zumindest habe ich den Eindruck, es ist für mich einfacher, Teile der Erzählung in Bilder zu packen, als alles in Worte.
Und bei Ihnen fällt auf, Sie arbeiten gerne mit Schwarz-Weiß und dann noch einer Farbe dazu, wie jetzt bei Unterm Birnbaum von Fontane mit so einem Gelb-Grün. Ist weniger im Comic mehr?
Das würde ich nicht sagen. Es gibt ganz tolle farbige Comics. Ist bei mir tatsächlich entstanden aus diesem ersten Publikation, dass ich ganz schwarz-weiß gearbeitet habe und das einfacher zu vervielfältigen war, wenn man selber eben seine Sachen auf irgendwelchen Comic-Festivals oder so verkauft. Und ich aber tatsächlich auch diese Strenge von einer reinen Schwarz-Weiß-Zeichnung selber sehr mag. Festgestellt habe, aber das ist für viele einfacher, als wenn ein bisschen Farbe dabei ist. Und bei mir ist es schlicht mein Unvermögen. Also mehr als ein oder zwei Zusatzfarben überfordern mich. Also weil ich ganz anders denken muss. Und so fühle ich mich ganz wohl.
Und das ist sehr erfolgreich. Und vielen Dank fürs spannende Erzählen heute Vormittag in SWR1, Leute. Birgit Weyer.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Eins gehört.